Ich dachte, dass wir wieder ein bisschen den Petrusbrief weitermachen. Wir hatten die ersten 12 Verse hatten wir schon betrachtet. Jetzt kommt ab Vers 13 kommt ein Einschnitt, ein grober Einschnitt. Wir haben gesehen, dass in den ersten 12 Versen, dass Gott der Handelnde war. Ja, wir haben gesehen, dass Gott im Heil derjenige ist, der alleine handelt. Von der Erwählung in den ersten Versen über das Opfer Jesu, was in Vers 2 wird darüber gesprochen. Ja, über die Wiedergeburt, in der auch Gott handelt. Ja, wir haben gelesen über die Bewahrung, die wir erleben im Glauben. In unserem Leben, dass wir durch die Kraft Gottes bewahrt werden. Und das Letzte war noch, wenn Jesus wiederkommt bei seinem Erscheinen, da wird unser Leib verwandelt werden. Das ist auch aus Gnaden, dass dran sind wir nicht beteiligt, das macht Gott. Und ab Vers 13 kommt dann was ganz Neues. Hier werden die Gläubigen aufgerufen zu handeln. Ja, das ist ähnlich, vielleicht wie wir bei Römer gesehen haben, Römer 12. Paulus hat die ersten 11 Kapitel über das Heil gesprochen, wie das sich verhält mit dem Heil, hat 11 Kapitel dafür gebraucht. Und Petrus hat jetzt das grob zusammengefasst in 12 Versen. Und in Römer Kapitel 12 fängt dann so an: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. So ähnlich ist das jetzt hier in Petrus ab Vers 13. Ich lese einfach mal von Vers 13 bis Vers 17. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und so weiter. Ja, wir hatten also die ersten 12 Verse, da ist das Heil, das, was zum Heil zu sagen ist, eigentlich ist Petrus hier damit durch. Und hier fängt ein neuer Abschnitt an, wo wir aufgefordert werden zum Handeln. Und das geht eigentlich so den Rest des Petrusbriefes so durch. Ne? Jetzt geht es um den Wandel eines Gläubigen. Der Vers 13 fängt mit dem Wörtchen deshalb an. Ja, das deshalb bezieht sich auf die Verse, die davor waren. Ja, weil das Heil so groß ist, weil Gott das gemacht hat, deshalb seid ihr jetzt dran. Und ich will das hier jetzt betonen, dass dieses deshalb, es geht nicht darum, dass man jetzt noch was hinzufügen kann zum Heil. Ja, auf gar keinen Fall. Das Heil liegt komplett in Gottes Händen. Es ist nicht so wie bei den Galatern zum Beispiel, dass da falsche Lehrer reinkamen, die gesagt haben, Jesus ja, aber das und das und das, ihr müsst noch das Gesetz, bestimmte Sachen vom Gesetz einhalten. Ja, darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht darum zu sagen, Gott hat alles gemacht, er hat das Heil erworben, aber jetzt das letzte Stückchen, ja, das musst du jetzt noch machen. Ja, vielleicht noch dieses Bekehrungsgebet sprechen oder irgendwas oder die Bibel lesen. Ja, es geht nicht darum, bei diesem deshalb. Die Rettung ist allein aus Glauben, ja, da sind keine Werke dran und der Glaube selbst, sagt uns Epheserbrief, der ist nicht aus euch. Bei diesem deshalb geht es wirklich einfach hier um den Wandel eines Gläubigen. Die Rettung ist vollkommen, die ist abgeschlossen. Ja, ab Vers 13 geht es um den persönlichen Wandel eines Gläubigen, da wo er einmal persönlich und einmal in den Beziehungen, in denen er steht, in der Familie, im Verhältnis zu der Welt, in der er lebt, vielleicht zu Kollegen, zu Arbeitgebern. Natürlich wird Petrus auch immer wieder zurück erinnern an das Heil. Ja, er macht das auch direkt in Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Er erinnert die immer wieder daran, dass sie erlöst worden sind. Aber im groben Ganzen geht es einfach um den Wandel des Gläubigen. Es geht um die Auswirkungen dessen, was Gott im Leben eines Gläubigen vollbracht hat. Wenn wir die Verse so betrachten, so merken wir, dass hier die Gläubigen werden aufgefordert, etwas zu machen. Ja? Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Und dann, also ich habe auch nachgeguckt, im Urtext, im Griechischen steht das wirklich auch im Imperativ, und hofft völlig auf die Gnade, ist ein Befehl. Ja? Jetzt könnte man einwenden, ja, wofür braucht man jetzt noch einen Befehl? Wir sind doch erkauft, wir sind doch wiedergeborene Kinder. Wir leben doch nicht mehr unter dem Gesetz. Wir brauchen doch keinen mehr, der uns was befiehlt. Und doch denke ich, dass diese grammatische Form eigentlich die einzig richtige ist, die hier verwendet wird. Wenn wir das in Vers 13 angucken, und hofft völlig auf die Gnade. Es ist ein Befehl und trotzdem ist es ein völliges Abhängigsein von der Gnade Gottes. Ja? Und stellt euch vor, wenn Petrus hier anfangen würde, deshalb könnt ihr jetzt, wenn es euch passt, auf die Gnade hoffen. Ja, wenn wir uns das mal so vorstellen, wenn wir jetzt diese grammatische Form nehmen würden, da könnte man schreien, das geht gar nicht. Für einen Gläubigen, also das einzig Richtige ist es, auf die Gnade zu hoffen. Es gibt keine andere Option. Ja, und deshalb ist dieser Befehl auch voll berechtigt. Es gibt nichts anderes. Ja, also wir lesen oft in der Bibel solche Ausdrücke, und Gott wird das machen und es wird das geschehen. Es ist einfach so, dass wenn Gott handelt, ja, wenn Gott verändert, es ist nicht einfach nur, das Leben eines Gläubigen ist nicht einfach nur optional. Man kann, ja, es gibt bestimmte Sachen, ob ich jetzt einen Mercedes oder BMW fahre, ja, vielleicht, man kann das vielleicht auswählen, aber bestimmte Sachen in unserem Geistesleben, die sind fest. Ja, die sind so, da gibt es keine Option und es ist keine Option. Wir sollen völlig auf die Gnade hoffen. Die Wahrheiten der Bibel sind immer absolut und niemals optional. Ein kleines Beispiel, dachte ich vielleicht aus Johannes, dass wir das nochmal verinnerlichen. Hier ist jetzt keine Befehlsform. Es geht Johannes 10, es geht vom guten Hirten. Ich wollte es einfach nur so vorführen, wie die Bibel, ja, wie die Ausdrücke der Bibel, wie fest sie sind. Wer aber durch die Tür hinein, also ab Vers 3, Johannes 10, Vers 3, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ja, das sind die Schafe folgen ihm. Das heißt nicht, die Schafe können ihm folgen. Ja, natürlich könnte man sagen, sie können ihm folgen, aber dass die Gesinnung eines Gläubigen ist so verändert, er will das, er wird nichts anderes machen. Oder in Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Ja, ein Gläubiger, er wird das machen. Und deshalb Es ist keine Option, es ist das einzig Richtige. Der Vers 13, wenn wir jetzt ein bisschen den Satzbau angucken, ich wollte das nur kurz erklären. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich bin jetzt auch schon länger aus der Schule raus, aber die ersten Ausdrücke, also der erste Teil des Satzes, der hier steht, das sind Nebensätze. Ja, der Hauptsatz, wir kennen das aus dem Deutschen, zum Beispiel, wenn man sagt, während ich aß, lasse ich die Zeitung. Ja, das ist, der Hauptsatz ist, ich lese die Zeitung und ich esse in dieser gleichen Zeit. Also die Hauptaussage ist, dass ich die Zeitung lese. Und genau das Gleiche ist auch hier. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Das ist der Nebensatz. Und jetzt kommt der Hauptsatz. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das so zum Satzbau. Wir haben jetzt so ein bisschen drumherum geredet. Ich wollte jetzt einfach auf die Aussagen selbst eingehen. Direkt am Anfang, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Dieser Begriff, deshalb umgürtet die Lenden, das ist für uns heute ein bisschen fremd. Das kennen wir nicht mehr so, weil unser Alltag sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir tragen nicht mehr diese Gewänder, so wie die Leute damals. Aber damals war das, für die Gläubigen damals war das selbstverständlich. Die wussten direkt, was gemeint ist. Ich lese mal vor, in 2. Mose 12, Vers 11, wo das auch gebraucht wird. 2. Mose 12, 11. Hier geht es um das Volk Israel, das kurz davor steht, aus dem Land Ägypten auszuziehen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Ihr sollt es essen in Hast. Ja, in Hast, ein Passa für den Herrn ist es. Hier geht es darum, sie standen kurz davor und sie sollten bereit sein, in Bereitschaft stehen, auszuziehen. Ja, Gott wird in Kürze sie herausführen. Oder noch ein Beispiel in 1. Könige 18, Vers 46, die Geschichte von Elia. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Ja, auch hier, Elia gürtet sich und er läuft. Also die Gewänder, die man damals getragen hat, das, wenn man jetzt was machen wollte, laufen wollte oder was vorhatte, so haben die gestört, einfach so. Ja? Deshalb hat man das gegürtet, man hat das ein bisschen hochgekrempelt und festgegürtet. Wir haben auch in Epheser 6, wo die Waffenrüstung beschrieben wird, haben wir auch eigentlich den gleichen Begriff. Epheser 6, Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Es geht hier um einen Soldaten, der jetzt bereit ist zum Kämpfen. Ja? Da gürtet man sich, man macht sich bereit. Und eigentlich ist dieser Begriff, deshalb umgürtet eure Lenden, das ist einfach, seid bereit. Es ist ein Kampf, der jetzt kommt. Ihr seid zum Handeln aufgefordert. Ja, steht in Bereitschaft, tut alles, was stört, ja, beiseite, was euch hindern könnte in diesem Lauf oder diesen Kampf. Weiter, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das Wort Gesinnung, das war mir auch interessant, was damit gemeint ist. Es wird in der Bibel verschieden benutzt. Es wird für Denkweise, für Geisteshaltung, für Verstand oder auch einfach nur für Gedanken eingesetzt. Ich denke, um ein Bild davon zu machen, was das Wort beinhaltet, lese ich einfach ein paar Verse Wir können das mitlesen und dann wird sich das auch schon selber erklären. Ich fange einfach an. Matthäus 22, Vers 37. Hier wird das gleiche Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, wird auch hier verwendet. Es wäre vielleicht ganz gut, dass wir das ein bisschen diese Worterklärung mitverfolgen. Matthäus 12, Vers 22, 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ja, hier ist das Wort mit deinem ganzen Verstand. Lukas 1, 51, auch das gleiche Wort. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Hier wird das im negativen Sinn, also die Gesinnung eines hochmütigen Menschen. Epheser 2, Vers 3. Auch das gleiche Wort. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Hier wird das mit Gedanken übersetzt. Und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wir auch die anderen. Nochmal in Epheser 4, Vers 18, ein paar Blätter weiter. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheiten, die in ihnen ist. Wieder das Wort Verstand. Kolosser 1, 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Sehr interessant fand ich auch die Stelle Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel mit dem Haus Israel errichtet werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Hier ist es einfach mit Sinn übersetzt. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und eine letzte Stelle, 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott, der das ewige Leben. Ja, der Sinn, unsere Gesinnung ist etwas, was in einem Gläubigen neu geworden ist, durch die Veränderung des Heiligen Geistes. Ich habe mir einfach mal diese Woche Gedanken nochmal drüber gemacht, was es heißt. In Korinther wird gesagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und Gott wohnt in uns. Ja, und ich habe mir überlegt, wie merken wir das, dass Gott in uns wohnt? Ja, das ist ja, Gott ist so groß, ja, wie kann er in uns wohnen? Wir können, ich weiß nicht, wie viele Sinne hat der Mensch? 5 oder 6? 5, glaube ich. Ne? Wir können ihn nicht fühlen, nicht schmecken, nicht anfassen, aber Gott, es wird gesagt, Gott wohnt in einem Gläubigen. Und wir merken das allein daran, dass die Gesinnung eines Gläubigen neu geworden ist. Ja, die Gesinnung ändert sich. Es sind nicht irgendwelche Gefühle und nicht besondere Sachen, die wir vollbringen können. Wir merken das einfach, dass Gott unsere Gesinnung steuert. Es ist ein Unterschied zu sagen, dass die Kraft Gottes in mir wohnt, ja, oder wenn wir sagen, Gott selbst wohnt in mir. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es gibt Menschen, die wollen die Kraft Gottes spüren. Ja, die wollen Natürlich spüren wir die Kraft Gottes. Wenn wir einfach nur sagen, dass die Kraft Gottes in uns wohnt, dann ist es so, dass wir immer noch die Impulsgeber sind. Wir sind die, die das Ganze steuern, und wir wollen einfach nur diese Kraft, die Gott gibt, ja, die wollen wir benutzen. Die wollen wir. Es sind meistens Menschen, die wollen Wunder sehen und viele große Taten sehen, und sie laufen diesem hinterher. Ja, aber wenn wir sagen, dass Gott selbst in uns wohnt, dann heißt das, dass nicht wir die Impulsgeber sind und nicht wir diejenigen sind, die das Ganze steuern, sondern Gott selbst steuert das. Er verändert unsere Gesinnung. Ja? Und er ist der Impulsgeber, und wir tun seinen Willen. Das ist, also, das ist vielleicht ein feiner Grad, aber das ist ein großer Unterschied, wie man das ausdrückt und wie wir das leben. Ja, also Gott verändert unsere Gesinnung. Das ist das, was wir auf jeden Fall merken. Und diese Gesinnung, diese veränderte Gesinnung, die führt dann zu Taten, die wir dann ausleben. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ja, also die Gesinnung eines Gläubigen ist neu geworden. Petrus schreibt jetzt hier nicht, deshalb eure Gesinnung, die könnt ihr über Bord werfen. Das ist nichts. Er schreibt hier, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Die Gesinnung ist schon neu. Die ist in Christus neu geworden. Wir sollen einfach in Bereitschaft stehen zum Kampf. Und dafür brauchen wir diesen Befehl. Weiter. Seid nüchtern. Wenn wir dieses Wort, also meistens bringt man das in Verbindung zu Alkohol, ja, dass man von alkoholischen Getränken berauscht wird. Ja, das sind Menschen, die, wenn sie berauscht sind, sie sind nicht nüchtern. Man kann sich auch von anderen Sachen berauschen lassen, ja, und dann ist man auch nicht nüchtern. Es muss nicht unbedingt Alkohol sein. Es können viele Dinge sein. Das Wort nüchtern sein bedeutet auch, sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ein Mensch, der sich von Gefühlen leiten lässt, der ist nicht nüchtern. Das wird auch im deutschen Gebrauch, ist es, ich habe das nachgeschlagen, nüchtern bedeutet also einmal sich nicht berauschen zu lassen und sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Das Ganze nüchtern betrachten, wir kennen diesen Ausdruck. In 2. Timotheus 4, Vers 5, da wird Timotheus aufgefordert: Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Nüchtern sein in allem, ja, das sind viele Sachen, in denen wir nüchtern bleiben sollen. Ja. So, das war jetzt die Nebensätze. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Und jetzt kommt der Hauptsatz. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich hatte schon gesagt, dass das Heil selbst, was wir in den ersten Vers 12 Versen gelesen haben, das liegt komplett in Gottes Hand. Da haben wir nichts mit zu tun. Hier spricht Petrus nochmal einen Aspekt davon an. Ja. Ein Teil steht noch aus. Wir werden unser Leib, der hier auf Erden ist, der ist noch nicht verwandelt. Er ist verdorben, und wir haben zu kämpfen mit ihm. Und er wird noch verwandelt werden. Dieser Teil kommt noch. Das erwarten wir noch. Die Offenbarung Jesu Christi, die passiert in Zukunft. Man kann hier vielleicht ein bisschen irritiert werden. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Das steht hier in der Gegenwartsform, Präsens, also Gegenwartsform. Ja? Das ist so, als ob es jetzt passiert. Im Griechischen gibt es so einen Aspekt, eine Zeitform, wenn man Sachen erwartet, die in Zukunft zu 100% eintreffen, dann redet man davon in einer Gegenwartsform. Ja, da gibt es keinen Zweifel, das wird passieren. Und deshalb kommt hier dieser Ausdruck in der Gegenwartsform. Aber eigentlich kommt das noch in Zukunft. Und ich denke, Petrus fordert hier die Gläubigen auf, damit zu leben, ja, mit diesem, in dieser Erwartung zu stehen, dass Jesus wiederkommen wird. Es wird auf jeden Fall passieren. 2 Bibelstellen wollte ich da vorlesen. Interessant ist, dass die Offenbarung auch so beginnt, also mit Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung 1, die ersten 3 Verse sofort. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah. Glückselig, der liest und sie und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wir werden von Petrus aufgefordert, dass wir damit leben sollen, dass Jesus wiederkommen wird. Er hat jetzt nicht gesagt, wir sollen uns mit den Details beschäftigen hier im Petrusbrief, aber trotzdem in der Offenbarung fand ich das interessant, dass glückselig sind die Menschen, die das hier lesen, ja, und die damit leben, Jesus wird wiederkommen, auch wenn wir vielleicht da in der Offenbarung vieles nicht verstehen. Glückselig, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir damit leben, Jesus kommt wieder und darauf uns freuen. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 ist auch ein schöner Vers. Hier werden die Gläubigen, also Petrus, Paulus diesmal, beschreibt hier über die Auferstehung und Entrückung. Und dann Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ja, es ist etwas, womit wir uns gegenseitig ermuntern dürfen. Jesus kommt wieder, der Herr kommt bald. Ja, wir sollen so leben, als ob es schon passiert ist. Ja, und es passiert, es wird auf jeden Fall zutreffen. Ich komme da gleich noch etwas genauer darauf zurück. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Das Wort hoffen, hofft, steht in der Bibel eigentlich immer im Verhältnis zu Sachen, die in Zukunft passieren. Es ist ähnlich wie der Glaube. Ja, ich würde sagen, hoffen ist irgendwo ein Teil vom Glauben. Ja, der Glaube ist vielleicht der Oberbegriff und Hoffen ist ein Teil davon, der sich ist auch Glauben und mit dem, was in Zukunft passiert. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl. Im Deutschen wird das vielleicht so missbraucht. Ich hoffe etwas. Ja, es ist hier kein Gefühl. Es sind feste Tatsachen, was Gott verheißen hat. Das hält er auch. Also die Hoffnung ist auf die Treue und Güte Gottes gegründet. Ein Vers dazu aus Psalm 89, Vers 34. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Gott wird zu seinem Wort stehen. Die Hoffnung ist auf Gottes Wort gegründet, zu seiner Güte und Treue. Oder auch 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Hoffen ist fest gegründet. Gott hat in Vergangenheit gehandelt und Gott hat versprochen, dass er treu handeln wird bis ans Ende. Und deshalb ist Hoffen nicht einfach nur ein Gefühl, sondern fest gegründet. Hoffen ist auch eine Form der Anbetung. Wenn wir das Beispiel von Abraham nehmen, wir haben ja in letzter Zeit hier am Anfang immer von Abraham gehört. Ich lese aber jetzt aus Römer Kapitel 4 von Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der uns unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseine ruft, wie wenn es da wäre. Ja, das Nichtseine ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Abraham hat nicht gezweifelt, er hat fest an seiner Hoffnung festgehalten. Und deshalb wurde er zum Vater vieler Völker. Ja, das war eine Form der Anbetung. Er gab Gott die Ehre. Bestimmt hat Gott Abraham Gott einfach so geehrt, aber durch seine Lebensform, dadurch, dass er an dieser Hoffnung festgehalten hat, gab er Gott die Ehre, ja, dass Gott sein Wort erfüllt, dass er dazu steht, was er verheißen hat. Soweit zur Hoffnung. Hofft völlig auf die Gnade. Unsere Errettung ist völlig aus Gnaden und wird es auch in Zukunft, wenn unser Leib, also dieser Teil steht ja noch aus, wenn wir verwandelt werden, das ist auch aus Gnaden. Und es ist so sicher, als ob es, ich hatte schon gesagt, als ob es schon passiert ist. Gott wird das machen. Eine Stelle auch dazu, Römer 8, Vers 29, damit wir das nochmal sehen. Wir hatten das schon gehabt. Der Vers ist auch sehr bekannt. Und wie? Das ist der falsche. So, 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ja. Hier wird auch darüber gesprochen, als es ist schon so, als ob es schon passiert ist, und Gott wird unseren Leib also verwandeln, wir werden verherrlicht werden. Es ist ganz sicher. Ich will jetzt nicht zu weit über den Text hinausgehen, aber ich denke, was Petrus hier im Sinn hat, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. In diesem Abschnitt geht es um den Wandel eines Gläubigen, wenn wir später noch weiterlesen, ja, dass wir den Kampf gegen die Begierden führen sollen. Und dieser Leib, mit dem wir jetzt diese Kämpfe haben, in denen wir stehen, ja, wir werden hier auf dieser Erde das niemals bis zur letzten Perfektion bringen. Und Petrus weiß es. Und deshalb sagt er, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was passiert bei der Offenbarung Jesu Christi? Da bekommen wir einen neuen Leib, da werden wir verwandelt. Ja, und wir sollen darauf völlig hoffen. Wir sollen kämpfen, wir sollen uns umgürten, wir sollen bereit sein. Aber wir sollen auch voll darauf hoffen, dass die Verwandlung, die ist nicht davon, wird nicht davon abhängig sein. War ich immer der Sieger? Habe ich immer gekämpft oder habe ich immer gewonnen? Ja, in den Kämpfen, in denen ich stehe, es wird völlig aus Gnaden werden wir auch verwandelt in den neuen Leib. Das macht es nicht davon abhängig. Ja, Gott ist treu zu seinem Wort. Er hat was er angefangen hat in uns, das Heilswerk, das wird er auch vollenden, bis zum letzten Ende. Ja, und trotzdem ist der Aufruf da, kämpft, umgürtet euch, seid bereit, im Kampf zu stehen. Ähm, Ja, ein Vers wollte ich dazu noch vorlesen, ja, zu diesem Kampf, auch aus Römer, Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn ich nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern der, die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, und so weiter. Hier Römer 7 wird das sehr schön veranschaulicht, wie dieser Kampf stattfindet im Leben eines Gläubigen. Es ist ein Kampf und wir sollen kämpfen, wir sollen uns umgürten und wir sollen völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Wir sollen damit leben, dass Christus wiederkommen wird und wir werden aus Gnaden verwandelt werden. Als Kinder des Gehorsams, weiter Vers 14, ich gehe noch kurz weiter. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Manche Übersetzungen übersetzen hier als gehorsame Kinder. Und es ist nicht ganz richtig, wenn man das so übersetzt. Hier steht tatsächlich als Kinder des Gehorsams. Und es ist ein Charakter, ein Wesenszug eines Christen, dass er ein Kind des Gehorsams ist. Ja. Gläubige sind Kinder des Gehorsams. Sie müssen es nicht noch werden. Im Grunde sind wir Kinder des Gehorsams. Dass wir unterliegen und fallen und auch mal ungehorsam sind, das ist so, weil wir in diesem Fleisch leben. Aber das Grundkennzeichen eines Gläubigen ist der Weg des Gehorsams. Und wir werden auch so gekennzeichnet. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind ein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, in diesen Werken, die Gott geschaffen hat. Der Gegensatz dazu, ja, wir sind Kinder des Gehorsams, der Gegensatz ist, Kinder des Ungehorsams zu sein. Das wird auch hier direkt in Epheser 2, wir sind schon hier, dann lese ich die Stelle auch direkt, in Epheser 2, Vers 2 beschrieben. Ich lese von Anfang. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, die Menschen, die nicht im Glauben stehen, sind Söhne des Ungehorsams. Ja, das ist ihr Charakter, das ist ihr Wesenszug, das ist ihr Wesen. Ja, es sind zwei grundsätzliche Wesen. Wir sind im Wesen, die Gläubigen sind im Wesen nach Kinder des Gehorsams. Ja, und die Gläubigen Kinder des Ungehorsams. Johannes 8, Vers 31, noch eine Stelle. Ja, ich lese viele Stellen, weil ich persönlich habe nicht viel zu sagen. Ich lasse einfach das Wort immer wieder sprechen. Johannes 8, Vers 31 bis 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir in den Worten Jesu bleiben, so sind wir seine Jünger. Ja? Das ist ein Wesen eines Gläubigen. Er kann gar nicht anders. Auch Johannes 14, so ähnlich. Johannes 14, Vers 15. So, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja, wenn wir Gott lieben, so werden wir seine Gebote halten. Ja, wir können diesen Befehl, ein Kind Gottes nimmt diesen Befehl gerne an. Er ist gerne gehorsam. Er will das, was Gott will. Ja, jeder Mensch ist ein Sklave von etwas. Ja, wir sind entweder Sklave einem anderen Herrn oder wir sind Sklaven Gottes. Ja, und diese Befehlsform, die wir hier in Petrus bekommen, die ist einem Gläubigen gar nicht zuwider. Er will das. Es ist sein Wesen. Es ist sein Charakterzug. Noch eine Stelle lese ich. Ich hatte ja gesagt, wir sind immer Sklaven von etwas. Römer 6, Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Und so weiter. Ja, wir sind Sklaven Jesu Christi geworden. Und ein Sklave Jesu ist gerne ein Sklave Jesu. Er will das. Und er will im Gehorsam wandeln. Das ist ein Wesenszug. Und ich denke, wir schließen auch hiermit so ab. Lasst uns noch kurz beten.